Passt ganz gut zum Frühling, dachte ich. Wenn der Same so langsam aufgeht und aufblüht. Das wünschen wir uns ja auch für draußen. Und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Ja, Gott, ich möchte danken für diesen Text. Jesus, ich möchte danken für die Worte, die du da gebraucht hast. Und möchten dich bitten, dass du die Ohren, die wir haben, einsetzt, dass wir es verstehen. Amen. Ja, der Titel unserer aktuellen Predigtserie. Man sollte es anmachen. Perfekt. Der Titel unserer aktuellen Predigtserie ist Mach was draus. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Gottesbeziehung oder die eigene Gottessuche. Anders gesagt, es geht um die Chance und das Potenzial von Glauben und Gemeinde. Die Einladung ist, den Gottesdienst und die Angebote und die Impulse, die es hier in der FEG Markt Schwaben gibt, nicht irgendwie nur als nette Unterhaltung oder so als fromme Serviceleistung oder als Pflichtprogramm zu verstehen, sondern sie aktiv zu nutzen. Eben was daraus zu machen. Eine Haltung einzuüben von echter Erwartung, von wirklicher Beteiligung. Und jetzt nicht, weil der Pastor oder irgendjemand anderes hier toll wäre oder faszinierend wäre, sondern weil Gott es ist. Weil in der Beziehung zu ihm so viel gutes Potenzial steckt und so viele gute Möglichkeiten. Und deswegen die Einladung an uns, machen wir was daraus. Verstehen wir die Zeit hier und das Leben mit Gott nicht nur als Stadionbesuch, habe ich gedacht, bei dem wir uns gemütlich auf die Tribüne setzen, am besten noch in den VIP-Bereich, so ein bisschen kritisch das Spiel beobachten, die Leistung der 22 Spieler bewerten und wenn es gut läuft, gibt es mal einen Grund zum Jubeln, sondern verstehen wir die Zeit hier als eine Einladung, selbst aufs Spielfeld zu kommen, selbst mitzuspielen und darin wirklich eine Freude auch zu entwickeln. Und heute geht es um einen Bibeltext, in dem Jesus über das Reich Gottes spricht und welche Möglichkeiten darin liegen und dass diese Botschaft vom Reich Gottes gehört, verinnerlicht und geteilt werden will. Jesus lädt ein, Teil von diesem Reich Gottes zu sein und daraus etwas zu machen. Nun, Reich Gottes oder wörtlich sogar Königsherrschaft Gottes, das klickt erstmal nicht so wirklich mit uns heute, habe ich gedacht. Ja, in Deutschland können wir mit Reich oder Königsherrschaft eher wenig anfangen. Klingt irgendwie fremd, nicht besonders alltagsnah, vielleicht für den einen oder anderen sogar suspekt oder gefährlich, gerade bei dem Begriff Reich. Aber dieses Reich Gottes bezeichnet Jesus gleich zu Beginn seines Wirkens in Markus 1,15 als gute Nachricht, als Evangelium. Und es ist das Thema, worüber Jesus am meisten gesprochen hat, mit Abstand am meisten gesprochen hat. Sozusagen seine absolute Kernbotschaft. Also Jesus tritt auf die Bildfläche, spricht vom Reich Gottes, dass es mit ihm nahe gekommen ist und sagt, dass das die transformierende Botschaft ist, die wir alle brauchen. Dieser Botschaft sollen wir vertrauen, sie verinnerlichen und sie weitergeben. Ja, Jesus fragt, zündet man etwa eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel oder unter das Bett? Und die Antwort ist natürlich klar, natürlich nicht. Ja, dafür ist die Lampe nicht da. Wie doof wäre das denn? Ja, eine gute Nachricht will geteilt werden. Und um diese gute Nachricht verständlich zu machen, hat Jesus dann Gleichnisse erzählt. Man stolpert im Markus-Evangelium immer wieder über diese Formulierung, mit dem Reich Gottes ist es wie. Und dann kommt irgendein Bild oder irgendeine Story, um es zu erklären. Und so auch in unserem Text. Und das möchte ich gerne heute ein bisschen entfalten und euch ein paar Gedankenanstöße mitgeben. Und zwar mit folgenden drei Aspekten. Erstens, was Jesus bringt, ist wie eine Heimat. Zweitens, es hat ein eigenes Prinzip. Und drittens, es verleiht Kraft. Also zuerst, was Jesus bringt, ist wie eine Heimat. Das Gleichnis hier am Ende unseres Textes in den Versen 30 bis 32 hat höchstwahrscheinlich mit den Hörern damals etwas völlig anderes gemacht als mit uns heute. Als Jesus in so knappen Sätzen von einer Pflanze sprach, die aus einem kleinen Samenkorn entsteht und größer wird als alle anderen Pflanzen und bei der Vögel ein Zuhause finden, da werden die damaligen Zuhörer höchstwahrscheinlich an etwas erinnert worden sein. Etwas, was ihnen sehr präsent war, nämlich eine Art kosmischer Lebensbaum. würde uns heute vermutlich, wenn wir das jetzt lesen, nicht zuerst in den Sinn kommen. Aber wir haben hier, Jesus spricht zu Leuten, die sich im Alten Testament auskannten. Und da ist in Kapitel 4, im Buch Daniel Kapitel 4 und im Buch Hesekiel Kapitel 17 von etwas in fast identischem Wortlaut die Rede. Dort wird ein Baum beschrieben, dessen große Zweige bis in den Himmel reichen. Also endlos hoch, gleichzeitig tief verwurzelt in der Erde. Sichtbar auf der ganzen Welt. Die Enden der Erde verbindend und ein Baum, in dessen Schatten alle Geschöpfe, ist auch von Vögeln die Rede, Schutz und Zuflucht finden und durch den alle versorgt werden. Und das war jetzt kein kleines, unbedeutendes Bild, sondern das war ein großes Hoffnungsbild für die Menschen, die sich damals im Alten Testament auskannten. Denn dieser Baum stand quasi für die Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen dem himmlisch-göttlichen und dem irdisch-menschlichen. Was soll dieses Bild? Was ist darunter zu verstehen? Nun, im Verständnis der biblischen Autoren gehört beides, Göttliches und Menschliches, sehr eng zusammen. Anders formuliert, es ist normal und es ist auch so gewollt, dass wir eine Art Sinn oder eine Sehnsucht oder eine Ahnung für Göttliches, für zeitlos Ewiges haben. Also wenn ihr so einen Gedanken kennt wie, es muss doch irgendwie mehr geben als das, was ich sehe, laut der Bibel ist es genauso gewollt, ein Teil unseres Menschseins. Oder wenn ihr diese Sehnsucht kennt nach noch mehr geliebt sein und nach noch mehr verstanden werden, obwohl man vielleicht den liebevollsten Partner oder die verständnisvollsten Freunde an seiner Seite hat, dann ist es in der Denke der Bibel völlig normal. Und diese Sehnsucht gehört zu uns dazu. Oder wenn da so eine Rastlosigkeit in einem ist und ein Streben nach mehr, auch wenn man gerade größte Anerkennung bekommen hat, dann würden die biblischen Schreiber sagen, das ist normal. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Denn, und so ist die biblische Begründung, Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir eine gute Verbindung mit ihm haben. Dass wir ihn brauchen, dass wir ihm vertrauen und dass wir in seiner Gegenwart aufblühen. Dass wir zur Entfaltung kommen. Das ist Gottes Idee. So ist es gewollt und gedacht. Und wenn wir diese Verbindung nicht haben, dann bleiben wir im Bild gesprochen eher wie so ein Samen, in dem zwar ganz viel drinsteckt, aber der nicht wirklich aufgeht. Der nicht wirklich zeigt, was alles in ihm drinsteckt. Und dann erzählt die Bibel immer wieder davon, und ich glaube, wir können das an vielen Stellen in unserem Alltag beobachten, dass wir Menschen uns sehr häufig viel mehr für eine Selbstkontrolle entscheiden als für Vertrauen. Wir vertrauen lieber uns selbst, unserem Blick, unserer Kontrolle, unseren eigenen Fähigkeiten, anstatt unserem Nächsten oder Gott. Ich kenne es gut aus meinem eigenen Alltag, dass ich meine, wenn ich alles selbst im Blick habe, wenn ich alles kontrollieren kann, dann werde ich mehr erreichen, dann wird alles gut. Aber was dabei passiert, ich entferne mich von anderen, von meinem Nächsten und von Gott. Ich bremse quasi andere und Gott dabei aus und letztlich auch mich selbst, dass wir gemeinsam zur Entfaltung kommen. Und oft merke ich dabei gar nicht, wie ich in mir selbst stecken bleibe. Das heißt, dieses Fokussiertsein auf sich selbst, ohne Blick für Gott und ohne Blick für den Nächsten, bringt oft ganz viel Ungutes mit sich. Viel Distanz und Einsamkeit. Viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Viel Leid und Schmerz. Auf jeden Fall das Gegenteil von Entfaltung, von Miteinander und von Leben. Nochmal anders gesagt, wenn wir nicht bei Gott sind und er nicht bei uns, wenn wir diese Verbindung nicht haben, dann fehlt uns ganz Grundsätzliches. Etwas, wofür wir designed worden sind. Wir leben dann vielleicht für unser Glück, für unsere Familie, für unsere Projekte, aber all diese Dinge, die sind, man könnte sagen, zu klein für unsere Seele. Zu klein für unsere Seele. Die haben nicht die Fähigkeit, uns ganz auszufüllen, uns kraftvoll zu machen, uns wirklich zum Aufblühen zu bringen. Weil wir eben für mehr geschaffen sind. Ohne Gott leben wir quasi unter unseren Möglichkeiten. So, und die Propheten im Alten Testament haben nun eine Zeit vorausgesehen, an dem Himmel und Erde wieder verbunden werden. Wo göttlich Weites und Unbegrenztes wieder mit irdisch Begrenztem zusammenkommt. Wo das wieder neu miteinander verwoben wird. Und dafür war dieser Weltenbaum eben das Symbol. Dieser Baum, der Schutz bietet, Versorgung bietet, Raum schafft für alle, auch in allen Unterschieden. Ein Ort, der, ich fasse es mal mit einem Wort zusammen, Heimat bietet. Und zwar nicht Heimat, wie wir das heute oft erleben, dass Heimat immer auch etwas Verlorenes ist, hat ein deutscher Schriftsteller mal so formuliert, sondern eine wirkliche Heimat. Ein sicherer Ort, an dem ich mich einfach richtig und zu Hause und angenommen fühle. Wo man gut übereinander spricht. Wo man Gutes füreinander will. Und gemeinsam darauf hinarbeitet. Dafür steht dieser Baum. Ein Symbol für ein besonderes Miteinander. Für einen Ort, wo eben Himmel und Erde zusammenkommen. So, und mit diesem Hintergrundwissen und Gefühl kommen wir jetzt zu diesem Gleichnis zurück, was Jesus erzählt. Und was Jesus damit sagt, Lebensbaum, weltverbindendes Prinzip, besonderes Miteinander, tiefes Heimatgefühl, das ist das, was ich bringe. Darum geht's mir. Das ist es, was mit dieser Königsherrschaft Gottes kommt. Ein Raum, in dem wir, du und ich, zur Entfaltung kommen können. All das, was in uns steckt. Also das Reich Gottes ist wie eine Heimat im allerbesten Sinne. Und dann sagt Jesus, diese Heimat wird sich ausbreiten. Ja, dieses Reich Gottes hat diesen inneren Drang, immer mehr Menschen diese Heimat zu geben. Eben auch Menschen zu versammeln. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen versammelt werden. Reich Gottes ist viel, viel größer als Gemeinde. Aber Gemeinde ist ein Teil davon. Immer mehr Menschen in Miteinander zu bringen. Und in den Versen 26 bis 29 spricht Jesus dann vom natürlichsten Wachstum, das es gibt. Ja, er sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie, wenn ein Mann Samen sät und dann im Prinzip nichts mehr tut. Es wächst, es wächst, es wächst und es wächst. Und damit will Jesus deutlich machen, dass das Reich Gottes ein natürliches Wachstumsbedürfnis hat. Ja, es ist eben wie so ein Same, der keimt, der Ähren bildet und wo am Ende eine Frucht entsteht. Das heißt, das Reich Gottes, Glaube und auch Gemeinde, wie Jesus sie versteht, sind nicht etwas, was man halt irgendwie gut und nett findet. Was man irgendwann mal vielleicht bejaht und sich dann so in sein Lebensregal stellt, sondern da ist eine absolute Dynamik drin. Ein Potenzial, das zur Entfaltung kommen und zur Entfaltung bringen möchte. Etwas, das alles verändern will und auch verändern wird. Und ich musste diese Woche komischerweise an das Coronavirus denken, das sich gerade überall auf dieser Welt verbreitet und es kaum aufzuhalten ist. Ich würde behaupten, wenn Jesus heute das Gleichnis erzählen würde, dann würde er das Coronavirus als Beispiel nehmen. Ich würde sagen, mit dem Reich Gottes ist es genauso, bloß im positiven Sinne. Es ist nicht etwas, das zerstört oder ein Miteinander verhindert oder Leben nimmt, sondern etwas, das Heimat gibt, das Miteinander schafft und das Leben ermöglicht. Und diese Verbreitung ist eben das Natürlichste der Welt, so natürlich wie das Wachsen einer Pflanze. Und da steckt zum einen natürlich eine super große Hoffnung für uns drin. Das Reich Gottes wird sich letztlich durchsetzen. Es wird diese Frucht entstehen. Und zum anderen steckt da diese herausfordernde Einladung drin, wenn wir sagen, wir vertrauen dieser guten Nachricht, dass wir diese hoffnungsvolle Nachricht auch weitergeben. Wichtig, hier steht nichts von einem Zeitraum, nichts von einer Geschwindigkeit, auch nichts von der Größe einer einzelnen Ortsgemeinde oder irgendwas in diese Richtung. Aber hier steht, dass diese Verbreitung dieser göttlichen Heimat der Normalstatus ist. Das ist in ihr angelegt. Lassen wir das mal auf uns wirken. Ich glaube, da steckt unheimlich viel drin. Man könnte da jetzt wahrscheinlich 25 Predigten draus machen. So viel mal zum ersten Gedanken. Gehen wir zum zweiten Aspekt meiner Predigt. Das Reich Gottes, was Jesus bringt, hat ein eigenes Prinzip. Wie ist es nun, wenn man diese Heimat erlebt oder erleben will? Wie ist es, wenn Gottes Königsherrschaft anfängt oder man Teil davon ist? Oder anders gefragt, wie ist es, Gott als König über sich zu haben? Nun, wir begegnen hier einem Prinzip, was ich als wunderschön und gleichzeitig auch als super herausfordernd bezeichnen würde. In den Versen 24 und 25 sagt Jesus, nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und dann fügt er noch diesen etwas verstörenden Zusatz hinzu. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Was bedeutet das? So wie ihr teilt, wird mit euch geteilt und ihr bekommt sogar noch mehr. Ich verstehe das als eine ganz scharfe Formulierung von Nächstenliebe. Also von dem, was nach Gottes Vorstellungen unserem Leben am meisten entspricht, wofür wir sozusagen geschaffen sind. Wenn wir nicht nur uns selbst im Blick haben, nicht nur an uns selbst denken und uns selbst lieben, sondern auch den anderen im Blick haben, teilen, abgeben, dann sind wir sozusagen wie ein Fisch im Wasser. Dann sind wir genau in unserem Element. Dann laufen wir quasi auf dem Weg, der wie für uns gemacht ist. Also wenn wir den Nächsten lieben, wenn wir teilen, leben wir nach unserer Bestimmung. Das Prinzip ist also, wenn wir abgeben, bekommen wir am meisten. Gebende werden immer mehr zu geben haben. Und andersherum, wer an Dingen festhält und nicht teilen will, wird letztlich immer weniger haben, an dem er sich festhalten kann. Das ist das Prinzip. Und natürlich kommt jetzt sofort die Frage auf, stimmt es? Das fühlt sich ja erstmal absolut kontraintuitiv an. Stimmt es wirklich? Ich versuche es mal anzuwenden, und zwar in Bezug auf das, worüber Jesus hier im Zusammenhang spricht. Jesus spricht im Zusammenhang darüber, wie Gott in unser Leben hineinspricht und wie Gottes Wort in uns ankommen möchte, nämlich bis hinein in unser tiefstes Herzen, bis hinein in unsere Persönlichkeit. Das Prinzip darauf angewendet, wer etwas von Gott weiß und Erfahrungen mit ihm gemacht hat und das wiederum teilt, dessen Wissen und Erfahrung wächst. Wenn man Glaube teilt, wenn man ihn in Worte fasst, wenn man Formulierungen dafür sucht, dann versteht man ihn selbst am allerbesten und kommt weiter. Ich denke, die meisten von euch, die schon mal ein Thema für einen Hauskreis oder für eine Gesprächsrunde vorbereitet haben, wird sich auch auf einen Vortrag auf irgendein Firmenthema beziehen lassen. Man will das irgendwie gut vorbereiten, man setzt sich hin, man versucht es zu verstehen, man erarbeitet es für sich, es möglichst gut weitergeben zu können. Wer nimmt an dem Abend oder an dem Vortragsabend am meisten mit? Ist es nicht so, dass es häufig die Person ist, die es für die anderen vorbereitet hat? Von daher eine kleine Ermutigung, werdet Leiter oder aktive Teilnehmer von kleinen Gruppen. Sucht euch eine Gruppe, in der ihr euch mal, ja, wo ihr mal dran seid, euch vorzubereiten. Ich glaube, wer diese Möglichkeit nutzt, der hat die Chance, auch weiterzukommen. Aber ich habe gedacht, es gilt auch auf andere Themen in Bezug auf Gnade. Ja, wer Gottes Barmherzigkeit erlebt und diese Barmherzigkeit an andere Menschen weitergibt, auch der wird immer reicher. Der versteht immer mehr, wie gut und liebevoll und barmherzig Gott ist. Der Satz macht für mich schon irgendwie Sinn. Wer hat und eben dieses Haben, dieses Wissen, diese Zeit, diese Barmherzigkeit, dieses Geld teilt, dem wird gegeben, der erlebt eine Bereicherung. Wer für sich allein behalten will, der begibt sich in die Gefahr, das zu verlieren, was er hat. Wer Glauben nicht mit anderen teilt, steht in der Gefahr, genau diesen zu verlieren. Denn so ein Glauben wird oft schräg, der trocknet oft ein, wird dadurch völlig irrelevant. Aber teilen, abgeben, nach dem Besten für die anderen streben, das ist der Weg, der das Leben voll und schön macht. Auch spannend macht. Auf jeden Fall ist das das Prinzip des Reiches Gottes. Und ich denke, das klingt erstmal großartig. Ich meine, wo dieses Prinzip ausgelebt wird, gehen wir mal davon aus, wir leben alle dieses Prinzip hier aus. Ich habe gedacht, was müssen das für Beziehungen sein? Was muss das für ein Miteinander und ein Füreinander sein? So viel Großzügigkeit, so viel Barmherzigkeit, so viel Freude, die geteilt wird. Wahnsinn. Wahnsinn. Doch immer wieder ist es unheimlich schwer. So schwer zu leben und auch in unserer Welt so schwer zu glauben, dass das ein guter Weg sein soll. Weil das Prinzip in unserer Welt ist doch eher, denke an dich, sonst denkt keiner an dich. Oder wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Das sind ein bisschen oberflächliche Sprüche, aber ich glaube, wir leben ganz oft nach diesen Prinzipien. Ja, wenn du nicht vor allem an dich denkst, dann wirst du in deinem Leben ganz viel verpassen. Das Prinzip im Reich Gottes, das Prinzip zu einem wirklich vollen Leben, ist nach Jesu Aussagen anders. Wer jetzt den Gedanken hat, naja, dann weiß ich ja, wie ich zu einem glücklichen Leben komme, indem ich abgebe, indem ich andere glücklich mache. Das ist doch dann so eine klare Strategie, wie ich zu meinem Glück komme. Wenn wir so denken, dann haben wir es noch nicht richtig verstanden. Denn diese Berechnung funktioniert in Jesu Perspektive nicht. Dann geht es nämlich schon wieder nur um mich. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Geschichte begegnet, die der englische Pastor Charles Spurgeon einmal erzählt hat. Und zwar ging es in seiner Predigt darum, dass wir Gutes tun sollen, dass wir unseren Nächsten in den Blick nehmen sollen. Und er sagte, wenn es euch wichtig ist, Gutes zu tun, dann reflektiert eure Motivation. Und dann erzählt er folgende Geschichte. Vor langer Zeit in einem weit entfernten Königreich gab es einen Gärtner, der eine riesengroße Mohrrübe erntete. Es war die größte, die er jemals geerntet hatte und die er wohl jemals ernten würde. Diese Mohrrübe brachte er seinem König, denn er liebte seinen König und er sagte zu ihm, »O mein König, hier habe ich diese große Mohrrübe geerntet. Nie war eine größer, nie wird wohl eine größer sein als diese. Bitte nimm sie als Ausdruck meiner Wertschätzung und Dankbarkeit und Freude, dich als meinen König zu haben.« Der König war sehr berührt darüber und es heißt, er blickte in das Herz des Mannes. Er bedankte sich und als der Gärtner sich schon wieder umdrehte, um zu gehen, sagte der König, »Halt, warte, mir gehört das Stück Land neben deinem. Du weißt etwas damit anzufangen. Ich möchte, dass du auch dieses Land bebaust, es soll dir gehören.« Der Gärtner traute seinen Ohren nicht, aber er ging nach Hause und freute sich sehr. An dem Königshof war ein Edelmann, dieser sehr wohlhabende Edelmann, hatte das Gespräch der beiden mitgehört und dachte sich, naja, meine Güte, der Gärtner kriegt 3 Hektar Land für eine Mohrrübe und er fing an zu rechnen. Am nächsten Tag brachte er dem König ein Pferd und sagte, »O mein König, ich bin Pferdezüchter und dieses Pferd ist das schönste Pferd, das ich jemals hatte und jemals haben werde. Bitte nimm es hin als ein Ausdruck meiner Wertschätzung und Dankbarkeit und Freude, dich als meinen König zu haben.« Der König blickte auch in sein Herz und sagte Danke und nahm das Pferd. Und als der Edelmann dastand, sozusagen mit geöffnetem Portemonnaie, da sagte der König, »Lass mich dir etwas erklären. Der Gärtner gab mir die Mohrrübe, doch du hast das Pferd dir selbst geschenkt.« Soweit diese Geschichte. Wenn wir glauben, wir könnten Gott dazu bringen, uns zu beschenken, dann machen wir nichts für Gott und auch nichts aus einer Liebe für andere, sondern letztlich nur für uns selbst. Wenn wir Gott beeindrucken wollen, um Glück zu erleben, haben wir das Reich Gottes noch nicht verstanden. Anders gesagt, man kann dieses Prinzip der Königsherrschaft Gottes nicht austricksen. Und schauen wir uns noch kurz diesen Nachsatz an. Wer aber nicht hat, dann wird auch noch weggenommen, was er hat. Ich würde mal behaupten, dieser Satz ist ziemlich heftig. Was meint Jesus damit? Ich glaube, Jesus benutzt hier scharfe Worte, um uns klarzumachen, wie gefährlich es ist, sich an unsere Lebensdinge zu klammern. Er warnt davor, dass wir uns an unsere Lebensträume festbeißen, uns an unseren Besitz oder an Menschen klammern. Aber er warnt nicht, weil er uns etwas vorenthalten möchte, sondern weil er die Unfreiheit sieht, die darin steckt, in diesem Klammern und Festbeißen. Und deshalb fordert er uns heraus, loszulassen und frei zu werden für Unerwartetes. Loszulassen und mit anderen zu teilen. Denn wenn wir abgeben, teilen und dienen, dann wird das eine Gemeinschaft, in der Menschen geachtet werden, egal in welcher Lebenssituation sie sind. Und ich glaube, genau diese Annahme wünschen wir uns. Und ich denke, Jesus hat hier zum Beispiel Menschen im Kopf, die für ihre Freunde um die halbe Welt fliegen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Oder er hat Menschen im Kopf, die wirklich was aufgeben für ihre Partnerschaft und ihre Kinder, vielleicht sogar manche Aufstiegsmöglichkeiten. Oder Menschen, die ihr Recht haben, aufgeben, um dem anderen wirklich zuzuhören. Oder Menschen, die auf Luxus verzichten, um anderen Menschen überhaupt erst Leben zu ermöglichen. Menschen, die etwas für andere aufgeben, weil so in Jesu Denke wir dadurch am Ende so viel mehr haben. Georges Bernanos, ein französischer Schriftsteller, hat es folgendermaßen ausgedrückt: seine Freude in der Freude des anderen finden können, das ist das Geheimnis des Glücks. Seine Freude in der Freude des anderen finden können, das ist das Geheimnis des Glücks. Und ich meine, dass er damit an die Seligpreisungen anknüpft. Also an die Aussagen, die Jesus am Anfang seiner bekannten Bergpredigt formuliert hat. Da sagt Jesus Dinge wie: glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen und sich dafür einsetzen und die Frieden stiften. An keiner Stelle sagt er: glücklich sind die, die glücklich werden wollen. Oder glücklich sind die, die viel für sich erreicht haben. C.S. Lewis hat dieses Prinzip auf der letzten Seite seines Buches Pardon, ich bin Christ ganz gut auf den Punkt gebracht. Da schreibt er folgendes: dieses Prinzip finden wir in allen Lebensbereichen. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verliere dein Leben und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und Lieblingswünsche an jedem einzelnen Tag und den Tod deines ganzen Körpers am Ende. Unterwirf dich mit jeder Faser deines Wesens und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Doch suche Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe. Das sind sehr deutliche Worte, aber ich finde Worte, die es sehr gut auf den Punkt bringen. Ich kann euch das Buch empfehlen. C.S. Lewis schafft es immer wieder auf sehr gute Art und Weise, auch sehr prägnant und überlegt. Er schafft es, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Also wir haben erstens gesehen, dass das Reich Gottes vergleichbar ist mit einer wirklichen Heimat. Nicht weniger als das will Jesus uns bringen. Wir haben gesehen, dass diese Heimat gefüllt und ausgelebt wird durch Teilen und durch Loslassen unserer Egoismen, indem wir sie immer wieder zu Gott bringen, uns ihm immer wieder anvertrauen, dem König dieses Reiches. Falls ihr jetzt denkt, okay, die Faszination, die kann ich vielleicht sehen von dem Ganzen, klingt gut, es sind auch spannende Beschreibungen von Menschen, die jetzt nicht so innerlich getrieben werden. Wie soll das bitte gehen? Wie ist es möglich? Ja, und auch ich selbst, auf der einen Seite sehe ich, wie schön dieses Teilen ist, dieses sich verschenken, aber gleichzeitig kenne ich auch meine Selbstbezogenheit, kenne ich auch meine Faulheit, für andere zu denken. Also woher bekommen wir die Kraft für diesen so faszinierenden Lebensweg? Woher bekommen wir die Kraft, dieses Reich Gottes zu leben und wirklich Teil davon zu sein? Wirklich darauf zu vertrauen. Wie werden wir dieser Gärtner, der aus einer Liebe heraus das Schönste gibt, was er hat? Mein letzter kurzer Abschnitt dreht sich um das Licht der Welt, das nicht unter das Bett gestellt werden soll, wie es hier im Text heißt, sondern allen leuchten soll. Und es geht um das Samenkorn dieser Welt, das diese Verbindung zwischen Himmel und Erde in sich trägt. Weil das sind Hinweise auf Jesus Christus selbst. Jesus selbst hat sich als das Licht der Welt bezeichnet. Und viele von uns, denke ich, erleben das, wie Jesus Licht und Helligkeit ins Leben bringt, ja, wie er neue Perspektiven gibt und Mut für neue Schritte. Aber dieses Licht der Welt, dieser Gott des Universums, hat sich einmal völlig entgegen jeglicher Logik unter ein Gefäß stellen lassen. Er hat etwas völlig Absurdes mit sich machen lassen. Denn sein Licht ging am Kreuz aus. Er hat sich auslöschen lassen, damit uns seine Auferstehungskraft neuen Mut geben kann. Und Jesus war auch das Samenkorn für diese Welt, was unter die Erde gelegt wurde. Er wurde begraben. Aber am dritten Tag überwand er den Tod, um neue Hoffnung zu geben, die über unseren Tod hinausreicht. Also Mut fürs Leben und Hoffnung übers Leben hinaus. Ich fand es ganz spannend, dass Jesus in Vers 21 bewusst das kleinste Samenkorn wählt. Und ich dachte so, ja, Jesus ist zu diesem kleinsten Samenkorn geworden. Er als der Herr der Welt wurde ein Mensch, haben wir wahrscheinlich schon mal gehört. Aber nicht nur ein Mensch, er wurde ein Kleinkind, haben wir an Weihnachten drüber nachgedacht. Aber nicht nur ein Kleinkind, er wurde ein Ungeborenes. Und nicht nur ein Ungeborenes, sondern davor etwas, was nicht mal mit dem Ultraschall zu sehen ist. Und das ist schon ein absolut verrückter Gedanke. Ich meine, würden wir uns aus Liebe zu irgendjemandem wieder als Baby verwandeln lassen? Zu 100% auf Hilfe angewiesen? Und dann toppt Gott diesen Gedanken, er wird zu einer unbefruchteten Eizelle, zum kleinsten etwas überhaupt. Das ist schon echt abgefahren. Und was wurde aus diesem kleinsten Samenkorn? Wurde er zum größten Baum, der Himmel und Erde verbindet, eine stattliche Eiche, die alle bewundern, die vor Kraft und Vitalität strotzt? Wurde er das? Nicht wirklich. Jesus Christus wurde vielmehr an einen Baum genagelt, wenn man das Holzkreuz so mal sieht. Er wurde an ein Stück Baum gehängt. Und ich meine, das ist etwas anderes, als der größte strahlende Baum zu werden. Es war der tiefste und demütigste Weg, den man sich hätte ausdenken können. Und genau das wurde der Weg zur Heimat, unser Weg zur Heimat. Und damit komme ich auch zum Schluss der Predigt und auch wieder zu diesem Anfang zurück, zu dieser wunderbaren Heimat, die Jesus schenkt. In unserem christlichen Glauben ist das der Weg zur wahren Heimat. Dass Jesus von all seiner Ehre und all seiner Anerkennung entblößt am Kreuz hing. Das war peinlich, wie er da hing. Nicht stolz ausstrahlend. Er war hässlich da. Nicht stattlich wunderschön. Nackt und verletzt, anstatt entfaltet und aufgeblüht. Und das nahm er auf sich, um uns die Chance der Verbindung mit Gott zu geben. Um uns herauszubringen aus unseren Egoismen und Eitelkeiten. Um uns zurückzuführen, wofür wir designed sind und um diese Welt neu zum Aufblühen zu bringen. Er nahm das auf sich, damit wir uns nicht von unseren alltäglichen Sorgen befehlen und diktieren lassen müssen. Er nahm das auf sich, damit wir nicht voll beschäftigt sein müssen, unseren tollen Lebensweg perfekt zu bauen und unser Reich abzustecken, sondern damit wir eine innere Freiheit gewinnen, loszulassen und eine Freude darin finden, um zu teilen. Und ich denke da zum Beispiel dran, andere zu ermutigen, weiterzumachen, auch wenn das Leben schwierig ist. Weiterzulieben, auch wenn sich der Partner einfach so gar nicht weiterentwickelt. Weiter zu hoffen, auch wenn die Kinder ganz andere Wege gehen. Weiter zu kämpfen, auch wenn die Welt gegen uns zu sein scheint. Jesus Christus ist das Kleinste geworden, was man sich vorstellen kann, für uns und auch für dich, wenn du willst. Es ist ein Weg gegangen für uns, um uns die Kraft zu verleihen, ungesehene und unbeachtete Wege zu gehen. Dinge zu tun, die niemand sieht, für die es keinen großen Applaus gibt. Für die uns niemand dankt. Und wir uns trotzdem als die anerkanntesten und gesehensten und geliebtesten Menschen wissen, die es gibt, weil Gott uns ebenso sieht. Hat diese Liebe nicht die Kraft, dass wir wie dieser Gärtner aus der Geschichte werden, der das Schönste hergab, was er hatte? Machen wir was daraus, aus dieser Liebe Gottes, die Christus uns auf so unfassbare Weise gezeigt hat. Amen.